Pilz oder Export? Alt oder hell? Weizen oder Hafer?
Dunkel oder Dinkel? Hopfen oder Hanf?
Bock oder Doppelbock?
Kölsch oder Kat? Kraft oder Calciumchlorid?
Dose oder IPA?
Ex oder Hop?
Hier trinken oder mitnehmen?
Fass oder Flasche? Krug oder Dose?
Kopf oder Zahl?
Gleichzahlen oder Deckel?
Tisch oder Theke? Herr Ober oder Frau Wirtin? Industrie oder Handwerk?
Einheit oder Geschmack?
Zu viele Entscheidungen für ein durstiges Gemüt.
Bier.
Bier. Bier ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Man könnte sagen, sein Liebeskuss, den er die Menschheit überlassen hat.
Na denn, man, Prost.
Deutsche Reinheit, deutscher Durst. Ein Bierblues-Feature von Peter Schanz.
The story is true, ladies and gentlemen. All the names have been changed to protect the innocent.
Und wo wollen wir anfangen?
Oben schlage ich vor.
Was heißt oben?
Ganz oben. Im Norden. Im echten Norden.
Flensburg. Dänische Grenze.
Danke. Wir gehen aber weiter als bis zum Flens. Wir gehen zur Westindien Company.
Bier aus Indien?
Nö. Bier hier in Flensburg gebraut. Mit Sylter Hopfen. Und so heißt es auch. Sylter Hopfen. Bier Imperial. Champagnerhefe. Flaschengärung.
Wir züchten eben selber Hopfen von Sylt, der natürlich auch anders schmeckt als andere Hopfen, die aus Süddeutschland kommen. Also wir haben nie daran gedacht, dass wir Marketing wegen Sylt machen. Das ist uns nie von vornherein im Sinn gewesen. Wir wollten einfach ein Feld haben, wo wir Hopfen anbauen und da das in der Familie lag, war das also für uns einfach, es dann so zu machen. Und dann hat man eben, darum haben wir die Marke entwickelt. Wir wussten ja auch nicht, ob es funktioniert. Wir haben das Feld geflügt, wir haben die Pfähle gesetzt, wir haben die Abspannvorrichtungen gebaut und dann haben wir halt die Pflanzen angebaut. Und die sind jetzt seit 2006 im Boden und seitdem arbeiten die für uns. Ist sehr viel Arbeit, weil wir immer wieder rüber müssen und müssen dann pflegen, aber der Vorteil ist einfach, dass Sylt auch ein sehr naturgebliebenes Refugium ist. Wir kommen also ohne irgendwelche Hilfsmittel wie Spritzen oder sonst was aus. Ist zwar nur eine kleine Ernte, aber die reicht für unsere Sorte aus. Und wenn er alle ist, ist er alle, dann müssen wir aufs nächste Jahr warten.
Der Chef, Diplombraumeister Thomas W. Kipka, ist eine nordische Erscheinung, obwohl er aus Ostwestfalen stammt. Barrebier, Lübecke, Kindheitsbrauerei. Der Brauergeselle Patrick Kressel, ein Junge von 22 Jahren, ist seit 3 Jahren in Flensburg dabei. Davor 3 Jahre lang Brauhandwerklehre in der Privatbrauerei Wittingen. Im ost-niedersächsisch-nordwest-sachsen-anhaltinischen Grenzgebiet.
Da ich ja der einzige Brauer hier bin, habe ich ja die Möglichkeit, mich frei auszutoben. Und ab und an mache ich selbst mal ein paar Sude, die aus meiner Feder kommen. Und letztes Jahr zu unserer Weihnachtsfeier hatte ich ein Probesud gemacht. Das waren nur 70 Liter, wo ich Doldenhopfen benutzt hatte zum Kochen und später dann auch im Lagertank, was ein sehr deliziöses Bier geworden ist und ich wurde auch hochgelobt. Das ist bisweilen mein Favorit hier gewesen. Leider gibt es davon nichts mehr. Also was, am gleichen Abend, wo unsere Weihnachtsfeier war, ist es auch weggegangen.
Wir haben ihr Handwerk gelernt und die spielen mit Hopfen und Malz. Was treibt sie an?
Die Neugierde. Die Neugierde, was für Biere man noch machen kann. Und welche Biere, ich sage ja, seit meiner Zeit schon hat sich das Wissen ganz stark reduziert, was ein Brauer angeht. Ich bin noch einer der wenigen, die wirklich von Hand noch wirklich viel gemacht haben, auch ein Großhubwerk gefahren haben. In meiner Lehre habe ich ein 5-Geräte Großhubwerk gefahren, völlig ohne Computer, nur mit Uhr und meinen Händen. Da fährt man 5 Sude parallel in einer Größenordnung, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, weil das heute alles Computer machen. Der alte Heineken hat vor zig Jahren mal zu seinen Leuten gesagt, braut mir ein Bier, was jedem gerade noch schmeckt. Und das war das Geheimnis des Erfolgs von Heinekenbier, weil jeder es irgendwie getrunken hat und mochte. Und wir machen genau diesen Weg nicht mehr. Der hat sich in meinen Augen ausgelaufen. Wir haben also sehr viele Biere, die heute jedem gerade noch schmecken, weil wir auch viele große Brauereien haben, die auch viele Hektoliter produzieren wollen und müssen. Das ist das Problem. Wir sind ganz anders gebaut. Wir gehen nicht auf Masse, wir gehen auf Klasse. Wir sind ein Spezialitätenbrauhaus, das heißt, wenn man ein helles Bier trinken will, was irgendwie nach Hopfen schmecken soll oder vielleicht auch nach gar nicht schmecken soll, dann ist man bei uns völlig falsch. Das klappt nicht, das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Das Massenbrauen in großen Brauereien ist einfach immer gleich. Das ist eine Produktion und je größer die Brauerei, umso näher kommt sie der vollautomatisierten Autoproduktion. Da kann man machen, was man will, das ist einfach so. Das richtige Brauerleben oder die, ich sag mal, die Traditionen der Brauer, die lernt man, wenn überhaupt, noch in Kleinbrauereien kennen. Und wenn Sie wirklich wissen wollen, wie Bierbrauen gehen, müssen Sie einfach selber ran. Dann müssen Sie alles Mögliche ausprobieren. Manchmal sind die Geschmäcker, die rauskommen, reine Glückssache, und das nennt man dann Craftbier.
Was? Das nennt man Craftbier? Das ist das große Craftbier-Ding, von dem Sie alle reden?
Craftbier ist Craftbier, aber was ist Craftbier?
Gut, dass wir im Netz schnell auf einen jungen Mann aus der Nachbarschaft stoßen, der uns erklärt, was es mit diesem Craftbier auf sich hat. Er verkostet ein Bier nach dem anderen auf seinem Videokanal und verkauft es auch in seinem Craftbier-Shop Brewkammer, mitten in Kiel, Schleswig-Holsteins Hauptstadt. Bislang ja eher noch nicht als Heimat eindrücklicher Braukunst auffällig geworden.
Hallo, ich bin Lars von Brewkammer und ich will euch mal kompakt erklären, was eigentlich Craftbier ist. Der Begriff ist hergeleitet aus der Heimbraubewegung in Amerika, die in den 70er Jahren entstanden ist, und mittlerweile ist es dort sehr stark, aber es ist auch weltweit ein Trend. Die Maßgabe, die in Amerika greift, orientiert sich an der Ausstoßmenge, und das kann man in Deutschland natürlich nicht so ganz heranziehen. Deshalb will ich euch mal 4, 5 Kriterien geben, an denen ihr ein Craftbier erkennt. Erstens, es ist ein kreatives Bier, es ist ein innovatives Bier oder aber auch ein wiederbelebter alter Bierstil. Zweitens, es ist ein transparentes Produkt. Die Craftbrauer geben an, mit welchen Zutaten sie arbeiten. Sie sagen auch, wo sie das Bier gebraut haben, denn es ist nicht selbstverständlich, dass sie ihre eigene Braustätte haben. Drittens, Craftbier ist vernetzt. Es geht häufig darum, zusammenzuarbeiten. Craftbrauer tun sich zusammen, machen Gemeinschaftssude und kreieren so ganz neue Biere. Viertens, es ist ein Genussmittel. Craftbier trinkt man nicht, um sich zu besaufen, sondern man begleitet damit ein Essen oder man teilt sich mal eine Flasche. Und fünftens, es ist etwas, was Leidenschaft und Hingabe ausdrückt. Das äußert sich im Bier, das äußert sich aber teilweise eben auch auf der Flasche, auf dem Etikett. Craftbier hat häufig einen coolen Namen und ein schönes Design. Es ist eine Art Lifestyle und sicherlich etwas, was ihr unbedingt mal ausprobieren müsst, denn Craftbier ist wirklich toll.
Wir merken uns für späteren Faktencheck: coole Namen, Transparenz und Sudgemeinschaft. Warm Beer,
cold women. Aber erst gehen wir den Brewkammer CBO, den Chief Beer Officer Lars Müller, real besuchen, also in echt.
Ich habe als Blogger angefangen, ich habe über Weizenbier gebloggt, lustigerweise als Norddeutscher. Und habe eigentlich nur die Idee gehabt, Blog über Bier und du kriegst welches, weil Blogger ja bemustert werden. Und Anspruch war, nie wieder für Biergeld bezahlen. Heute gebe ich mehr für Bier aus als jemals zuvor. Also wenn man das so beobachtet, wie Konzentrationsprozesse, Standardisierung, Massengeschmack dafür gesorgt haben, dass Bier zumindest vom Inhalt einer Flasche her nicht mehr gut unterscheidbar ist, ist naheliegend, dass die Konsumenten sagen, wir wollen was anderes schmecken und auf die Suche gehen nach anderen Bieren. Das ist halt in Deutschland relativ spät gekommen, weil es hier noch immer eine ganz erquickliche Biervielfalt gab.
Wobei es da schon, sagt Brewkammer Lars, ganz klar ein Nord-Süd-Gefälle gibt.
Die Bayern haben die große Fähigkeit, Biere zu brauen, die in großer Menge trinkbar sind. Ein herbes norddeutsches Pilz, das kann man sich nicht literweise reinschütten. Also kann man schon, aber es ist halt mit einem bayerischen Hellen entspannter. Und das ist erstaunlich, dass die Bayern so perfektioniert haben und dass ihnen das bisher noch niemand so richtig nachgemacht hat. Die sind ja nicht nur trinkbar, sie sind eben auch doch geschmackvoll.
Und welches Bayern meinst du, wenn du von Bayern sprichst?
Ehrlich gesagt ist das von der Perspektive Kiel Richtung Süden ja sowieso alles Bayern, was hinter Hamburg liegt. Insofern unterscheiden wir nicht so fein zwischen Bayern, Franken, Oberfranken, Unterfranken, keine Ahnung.
Die Mittelfranken können meistens kein Bier brauen.
Tun aber so.
Ja, ja.
Ich weiß natürlich um die Unterschiede und ich werde halt oft darauf hingewiesen, wenn ich von bayerischem Bier spreche und es eigentlich ein fränkisches ist.
Weiterer Rechercheauftrag: Bedeutung Frankens fürs deutsche Brauwesen ergründen.
Also ich erlebe das immer wieder, dass Biere kommen, denen man auch vielleicht sogar eine gewisse Skepsis entgegenbringt. Einfach vom Stil her, von der Aufmachung her, von der Beschreibung her. Und die einen Lügen strafen und man hinterher sagt, ja, ich hätte es nicht vermutet, aber das ist einfach sensationelles Bier. Und es erweitert meinen Begriff von Bier und ich werde es wieder trinken. Und manchmal ist es auch genau andersrum, dass man sagt, ich weiß, dass es Bier ist, aber ich mache einen Haken dran, das muss ich nicht nochmal probieren.
Zeit für eine kleine Bierprobe, in Craftbrewer-Kreisen gerne Tasting genannt. Wir tasten ein im Bierbrauset für durstige Heimbrauer-Dilettanten im häuslichen Badezimmer hergestelltes 5-Liter-Fässchen. Nach dem deutschen Reinheitsgebot aus Malzextrakt, einem Fläschchen Hopfentropfen, einem Tütchen Hefe und Leitungswasser. Dazu verschiedene Exoten aus dem überwältigend gut sortierten Hamburger Craft-Beer-Shop. Sowie das eine oder andere norddeutsche sogenannte Fernseh- respektive Industriebier.
Also einem Außerirdischen würde man sagen, trink diese Sorte nicht.
Ja. Ja. Wenn man jemanden loswerden will, kriegt er das Trink.
Die Reste kannst du zusammenkippen und bei Jochen bei den Schweinen rein, dann ja, sind die heute schon lustig. So
ja, aber ist so. Aber es ist aber auch schwer, natürlich so als Pilztrinker, denn hast du solche Dinge, das ist natürlich...
Ja, nicht nur als Pilztrinker, als allgemein Biertrinker sind die meisten Sorten für mich kein Bier, also würden für mich nicht in Frage kommen.
Also das
hier ist das denke ich hier, das konnte man trinken und das eine Sölder konnte man trinken.
Ja, das Maisels war auch jetzt okay.
Das war auch okay, das war auch noch, wo man sagt, komm, das ist schon bierig, schön, auch süffig, ne? Ist so, aber der Rest nachher so.
Das Rauchbier als Exot so?
Ja, also das ist gewöhnungsbedürftig, da müsste man erstmal... So, wie du sagst, immer zwei weg, damit man auf Geschmack kommt. Also ich mache lieber weiche Biere. Deswegen finde ich die aus Bayern, aus dem Süden, viel angenehmer als unser Bier hier. Also wenn ich so Becksbier, mache ich sowieso nicht so gerne. Ja, also das weiche Bier, ich weiß nicht. Die sagen immer, dass sie immer so Wasserbier haben, aber die haben genauso viel Prozente wie wir hier. Ja. Das ist das ganze Bier. Ich habe immer darauf geachtet, wie wir da unten waren. Ja. Aber das ist süffiger.
Früher im Mittelalter haben sie ja echt Bier getrunken statt Wasser, weil das Wasser ja unrein war. Ne?
Genau. Und
da war das ja ganz normal. Oder in Bayern habe ich ja auch gesehen, was so auf dem einen Fest da auf dem Berg. Da kommt so ein Müller Steppke an und nimmt sich das Weizen und trinkt da einen Schluck und stellt hin. Und die Eltern, war okay. So und dann,
ja, nicht nur so. Das, aber.
Nein, ich meine so, das gehörte dazu. Mhm. Ne?
Wenn wir hier auf dem Vogelschießen waren, unser alten Schulmeister, da mussten wir dann, wenn Vogelschießen war, unser Bier hinter heimlich trinken, damit die Kinder das nicht mitbekommen. Und in Bayern, da waren wir, kamen dann die aus dem Kindergarten.
Kindergartenfest, ne?
Nee, aus dem Kindergarten in die Schule. Und wurden wir auch eingeladen. Und das waren alles Nonnen da. Ne? Und da gab es Bier, schön Maßbier. Das wurde ganz normal mit umgegangen, hat auch hier ein Maß getrunken, ob es eine alte Frau war oder ein junger Mann oder irgendwas.
Ja, und die Nonnen auch, ja? Mit ihren Halben.
Und wir mussten uns hier in den Ecken verstecken, damit die Kinder das nicht sehen, damit sie nicht Alkohol haben.
Das ist schon traurig, aber ich meine, Bier ist ja ein normales Getränk, wie lange das schon gibt und wie alt, das ist ja fast schon identisch, wo man sagt, Grundnahrungsmittel.
Ja, nicht war das ja früher auch. Nicht?
Also im Süden auf jeden Fall.
Ja. Bier ist einer meiner Meinung nach wichtigsten Erfindungen der Menschheit, obwohl Erfindung kann man eigentlich nicht sagen, einer der glücklichsten Zufälle der Menschheit. Angeblich wurde es ja in Mesopotamien durch einen schusseligen Bauern, der sein Brot draußen vergessen hatte und nach zwei Tagen es doch probiert hatte. Angeblich wurde ja so Bier entdeckt.
Aber vielleicht ein bisschen emotionaler würde ich sagen, stell dir vor, du trinkst Menschheitsgeschichte.
Bier gibt alles. Alles, was Not tut, gibt Bier. Malz ernährt, Hopfen beruhigt, Alkohol berauscht.
Es muss ja nicht immer nur Hopfen sein.
Alle vier Elemente stecken im Bier. Erde als Getreide und Gärstoff. Wasser als Brauwasser naturgemäß. Luft als Kohlensäure, als Schaum. Und Feuer beim Sieden und als Gärung an sich. I'll eat a slice of that cold pizza. And wash it down
with warm beer. Bierbrauer sind Zauberer.
Die Wildheit der Natur wird durch menschliche Kunst zu einem alchemistischen Elixier der verfeinerten Kultur destilliert.
Irgendwie muss der Alkohol ja reinkommen in die Natur.
Und das ist die Kunst.
Die Hefe frisst den Zucker, verdaut ihn, kackt ihn als Alkohol wieder aus und furzt Kohlensäure dazu. So geht Braun.
Erstmal Malzschroten.
Die Kunst der Transmutation.
Nassschroten oder Trockenschroten, je nachdem. Dann Maischen, vor allem das Maischen, Dekoktion oder Infusion.
Ein Göttergeschenk eben.
Drei Phasen Maische. Verkleisterung, Verflüssigung, Verzuckerung.
Mesopotamische und ägyptische Biere süß.
Dann die Abläuterung.
Indianische Maisbiere säuerlich würzig.
Wie ein Kuchen liegt sie da, unsere Maische. Und jetzt läuft die Vorderwürze ab.
Afrikanische und asiatische Hirsebiere süß-sauer.
Dann wird der Treberkuchen durch das Nachgüssen bis zum Glattwasser übergeschwänzt.
Keltische und germanische säuerlich erfrischend.
Jetzt den Hopfen dazu und dann wird hart gesotten. Im Sudhaus, in der Pfanne, im Herzen der Brauerei.
Es muss nicht immer nur Hopfen sein.
Abkühlen lassen, Zucker messen, Würze belüften. Und jetzt rein mit der Hefe und ab in den Gärkeller.
Wenn du Pech hast, erwischst du die falsche Hefe und per Dauts ist das Zeug in Essig umgekippt.
An dieser Stelle einen Dank an den großen deutschen Brauwissenschaftler Ludwig Wendelin Oskar Narziss und sein Standardwerk Abriss der Bierbrauerei.
Und an dieser Stelle einen Dank an Christian Retsch, den großen Ethnopharmakologen und unermüdlichen Erforscher des vornehmlich rituellen Gebrauchs vornehmlich psychoaktiver Pflanzen und somit zwangsläufig auch Bierforscher. Für seine Bereitschaft, uns in Hamburg zu empfangen und für die Definition des deutschen Reinheitsgebotes von 1516 als erstes Krieg gegen Drogengesetz der westlichen Welt.
Also das deutsche Reinheitsgebot ist ja sowieso schon mal falsch, weil es das bayerische ist. Es gab noch kein Deutschland, als das erlassen wurde. Und das hat einen sehr unschönen Effekt und einen sehr angenehmen. Nämlich gewöhnlich wird es ja als erstes Nahrungsmittel, Reinheitsgesetz und sowas gefeiert. Und das ist auch natürlich für viele Jahrhunderte toll gewesen, wenn man gesagt hat, man benutzt fürs Bierbrauen nur Hopfen, Malz und Wasser und Hefe, sonst nichts. Also dass man keine Zusätze macht, also irgendwie Elefantenpisse oder irgendwelche Fruchtsäfte oder was auch immer. Also, dass man wirklich ein relativ natürliches, trinkbares Nahrungsmittel hatte. Das war der positive Effekt. Der negative Effekt ist der, dass damit ein Zeitalter eingeleitet wurde, wo sich die Obrigkeit durch einschränkende Gesetze sich ihrer hohen Herrschaftlichkeit versichern wollten und bestimmte Zusätze zum Bier verboten haben. Und in dem Reinheitsgebot geht es ausdrücklich im Worttext darum, dass mit diesem Gesetz der Gebrauch von Bilsenkraut als Zusatz zum Bier verboten ist. Und das ist natürlich einmal ein Gesetz gegen unerwünschte psychoaktive Substanzen. Zum anderen ist es ein christliches Gesetz gegen heidnische Traditionen, denn das Bilsenkrautbier ist ein heidnisches Bier, kein Mönchsbier.
Und deshalb heißt es Pilsener Pilsener. Das kommt vom Bilsenkrut, das früher drin war.
Bei den heidnischen Germanen und Wikingern und so, da lag das Bierbrauen in den Händen von Frauen. Und das wollten die Christen natürlich auf keinen Fall, weil die Frau ist ja Dreck, das ist ja das Böse und Abschaum und Versuchung für Männer und also das Niederste. Ne? Und die Christen sind ja genau wie die Islamisten dasselbe, die haben ja dieselben Anschauungen, was Frauen angeht. Und deswegen musste den Frauen das Bierbrauen verboten werden. Weil das natürlich auch im Rahmen der Inquisition und der Hexenverfolgung, die ja im 16. Jahrhundert am intensivsten überhaupt war, stand. Also die Christen haben alles, was heidnisch war, bekämpft, in jeder Form. Und eine Bekämpfung des Heidentums ist das bayerische Reinheitsgebot. Dann natürlich das Gesetz, dass Frauen nicht brauen dürfen, nur Männer. Und dann hat das Bayerische Reinheitsgebot gleichzeitig den Männern gesagt, hier, ihr dürft keine psychoaktiven Substanzen benutzen, sondern nur Hopfen, durch den ihr fett werdet und verweiblicht und impotent und keine sexuellen Fantasien mehr habt. Denn Hopfen löscht eigentlich in großem Maße genossen jedes sexuelle Interesse und auch das, was dafür am wichtigsten ist, die Fantasie.
Wir halten fest, dass die Biertitte christlichen Ursprungs ist.
Ja, das Forschen über das Reinheitsgebot bringt erstaunliche Offenbarungen hervor.
Nach Gesetzgebung sind Dinge erlaubt, die würde ich nicht mit Reinheit in Verbindung bringen. Und Dinge verboten, die völlig natürlich sind und die auch traditionell sind und die lecker sind vor allem. Und das darf man nicht machen. Oder man darf es dann nicht Bier nennen. Und es sind so Spitzfindigkeiten, die nutzen keinem.
Brewkammer Bierblogger Lars.
Also auf lange Sicht ist sowas immer schädlich, glaube ich. Und es rächt sich halt. Weil die Leute sind ja nicht doof. Und die Leute lassen sich auf lange Hand Geschmack nicht diktieren oder verordnen. Das ist immer irgendwann jemand da, der sagt, scheiß drauf, ich mach jetzt mal Rosmarin in mein Bier. Das ist sensationell, wenn eine dezente Rosmarinnote in einem Bier ist. Und das machen die Leute dann zur Not zu Hause und brauen halt selber.
Und das ist ja auch klasse, wenn man irgendwie so ein Bier trinkt und wird plötzlich fröhlich.
Wie jetzt?
Es ist nicht einzusehen, warum beispielsweise Biokirschen, die im Mondschein von Jungfrauen in weißen Gewändern von Hand gepflückt werden und dann behutsam in einem Bier verarbeitet werden, warum die nun so viel schlechter sein sollen als PVPP.
Kunststoff im Bier? Wenn Durst schlimmer als Heimweh und Heimweh der Durst nach der Heimat ist, was ist dann Heimat?
Heimat ist die Mutter der Porzellankiste.
Heimat ist, wo noch niemand war.
Heimat ist, was im Pass steht.
Heimat ist das Bier, in das dein erster Schnuller getaucht wurde.
Brauerei Müller in Reundorf bei Frensdorf.
Bei Bamberg.
In Oberfranken.
Zum Beispiel. Nur so zum Beispiel.
Wir sind hiesige und der Schmausenkeller, könnte man jetzt sagen, von der Lage ist der schönste. Sie können ins Tal schauen, Sie haben den schönsten Sonnenuntergang, gehen Westen, wenn sie untergeht, gibt es woanders nicht.
Ja, beides.
Ist schön. Aber sonst ist jeder Keller auf seine andere Art und Weise was Individuelles und auch schön. Schön,
viele schöne Kanten.
Wir haben jetzt bloß 3 Kilometer mit dem Rad heimwärts, drum ist unser Favorit heute.
Und in Franken sitzt man auf dem Keller und nicht im Keller. Ja. Oder unten im Keller.
Ja, was bedeutet das?
Ja, dass der Keller, früher wurden die eingelagertes Bier, ja. Und da ist man eigentlich nur auf den Keller gegangen, um im Schatten zu sitzen. Da waren Bäume drauf gepflanzt. Da ist man auf den Keller gegangen, hat ein Bier getrunken und hat eine Brotzeit mitgenommen. Und vor ein paar Jahren war es ja noch eigentlich Dachs bei uns, dass man seine Brotzeit selber mitnehmen durfte. Hat man nur das Bier gekauft. Aber mittlerweile ist es eher so, dass man beides.
Keller wurden ja früher richtig in den Berg hineingetrieben und auch nach unten, um die natürliche Kühle auszunutzen. Es gab ja früher keine Kühlaggregate oder sonst noch was. Man musste ja dadurch helfen, dass man eben das Bier gekühlt hat durch die Kelle oder Kühle des Erdinneren. Also so 5, 6 Meter geht es da rein. Da hat man vielleicht konstante Temperaturen von 9, 10 Grad, je nachdem, wie tief der Keller geht. Und da konnte man also ein Bier lange lagern. Und irgendwann hat man angefangen, auf diesen Bierkellern Bier auszuschenken und auch für Fremde. Und dann hat sich halt dann dieser Kult so entwickelt, dass man gesagt hat, da kann man ein wenig ein Geschäft damit machen. Man trifft sich halt und dann kamen auch normale Leute. Gibt es ja Brotzeit, gibt es halt mittlerweile auch was Warmes zum Essen. Früher war es eigentlich nur Brotzeit, ja, wie der Michael vorhin gesagt hat, war eigentlich irgendwas Mitgebrachtes dabei und das Bier vom Keller zu kaufen. Und jetzt gibt es mittlerweile alles.
Gerupfter, Zwiebeleskäse, Zwetschgenbarmes. Wenn es mehr sein soll und warm, Schäuferla mit Klöß.
Bist du sicher, dass du das richtig ausgesprochen hast?
Dass man als gebürtiger Oberfranke früh mit Bier in Kontakt kommt, ist irgendwie nicht außergewöhnlich, sage ich mal, ja. Und ich glaube, wir haben da auch ein gesundes Verhältnis dazu.
Jungbrauer Christian Clemens.
Ich habe BWL studiert, also komme von der kaufmännischen Ecke und war zum Ende meines BWL-Studiums für ein Auslandssemester in Indien. Das war damals so ein Förderprogramm vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, was es mir da ermöglicht hat, ein halbes Jahr nach Indien zum Studium zu gehen. Und da ist dann damals die Idee entstanden, wie kann es eigentlich sein, dass so eine aufstrebende Wirtschaftsnation wie Indien noch kein deutsches Bier im Markt hat. Also deutsche Automarken waren verfügbar, deutsche Fußballclubs waren auch bekannt, aber deutsches Bier war noch vollkommen unbekannt im Markt. Und da war dann die Idee da, wir kreieren eine eigene Marke für den asiatischen Markt. Ja.
Also ein IPA für Indien.
Das ist wirklich eine schöne Parallele, sage ich mal, ja, dass unsere Gründungsgeschichte eigentlich die gleiche oder eine sehr ähnliche Geschichte ist, wie das India Pale Ale entstanden ist, was eben so die, das Flaggschiff-Produkt der Craft Beer Szene ist.
Das IPA ist eigentlich ein Lager hoch 2, wenn man so will. Und dieses Bier wurde im 19. Jahrhundert entwickelt im British Empire, damit man von England den langen Seeweg, der viele Wochen dauerte, nach Indien,
Mumbai,
ohne Kühlung,
ja,
zurücklegen konnte und ja, das Bier in Indien immer noch genießbar war.
Und jetzt braut der blutjunge Bierunternehmer, der Bierpreneur Christian Clemens, sein fränkisches St. Erhard-Bier mit britischen Wurzeln als Gastbrauer bei Rittmeier in Hallandorf.
Bei Forchheim in Oberfranken.
Da spricht man von Gypsy-Brauer oder auch Kuckucksbrauer. Das heißt, man beginnt auf einer fremden Anlage und wenn man in die entsprechende Größenordnung gewachsen ist, dann macht es Sinn, über eine eigene Anlage nachzudenken. Und da sind wir auch schon so weit, dass wir darüber nachdenken und wir haben vor, früher oder später eine eigene neue Braustätte hier in Bamberg zu errichten. Und da bieten sich jetzt einfach auch ganz neue Möglichkeiten, auch für die Vermarktung eben. Ja? Das heißt, wo sich auf einmal ein Craft-Bier-Markt auftut, das heißt, wo es auf einmal Konsumenten gibt, die sich für speziellere Biere interessieren, die interessieren sich auch für ein spezielleres, traditionsreiches Bier. Ja? Und dann reden wir auf einmal auch von ganz anderen Märkten. Das heißt, dann konkurriert eine fränkische Kleinbrauerei nicht mehr eben mit den großen Industriebrauereien aus dem Sauerland, sondern eben mit anderen kleinen Craft-Bier-Brauereien. Ja? Und das ist dann auf einmal auch wieder viel attraktiver.
Und hier setzt Clemens zweite Geschäftsidee an.
Mensch, warum gibt es eigentlich kein Bierfachgeschäft? In jedem anderen Bereich gibt es auch eine Fachhandelsstruktur, nur im Bierbereich fehlt die irgendwie. Und so ist dann die Idee eben zur Bierothek entstanden. Also das Wort lehnt sich auch ein bisschen an Vinothek an. Also wir wollen quasi das Bierfachgeschäft sein für Bierspezialitäten. Bier gibt es nach Historikermeinung schon seit 6000 Jahren. Es wird es wahrscheinlich auch noch in 6000 Jahren geben. Und da ist es doch eigentlich nur wichtig und richtig, dass es da auch ein Fachgeschäft dafür gibt. Ja.
In diesem Fachgeschäft stoßen wir auf wundersame Craft-Bier-Perlen. Zum Beispiel von Paxbräu aus Oberelsbach.
In Unterfranken.
Slogan: Lasst uns Schwerter zu Zapfhähnen schmieden.
Zum Beispiel von Wendlandbräu aus Kossebode.
In, nun gut, Niedersachsen.
Slogan: Stoppt Massenbierhaltung.
Zum Beispiel von, was ist das denn? Rummels Nuffs Kraftbock neben einem Wedding Pale Ale neben einem Schabrackentarbier. Alles von einem Brauerkollektiv, das Bierfabrik Berlin heißt.
Daneben liegt ein Flyer mit drei finsteren Gesellen und einer, dito, Gesellin. Und die streckt grimmig ihre Faust aus dem Foto heraus. Darunter steht: Don't believe the craft beer hype.
Wir werden Oberfranken für Berlin verlassen müssen. Fürs Erste. Berlin, tief im Osten, südlich der Allee der Kosmonauten. Zwischen Platte und Gewerbegebiet zu Füßen des Heizkraftwerks Marzahn das Areal der alten Börse. Ab 1900 Handelsplatz für Schafe, Rinder, Schweine. Ab 1945 Übungsplatz der NVA für Aufmärsche und Paraden.
Müssen ja auch irgendwo probiert werden.
Ab 1990 dann der gern sogenannte Dornröschenschlaf. Verfall also und Vermüllung. Aber seit 2014 manifestiert sich hier, aus Ruinen geboren, kreative Umtriebigkeit. Hier braut die Bierfabrik Berlin.
Wir haben hier unseren Handfüller und füllen jetzt gerade Pils ab, danach noch das Burger and Bier, also ein Lemongrass-Infused Ale und noch unser Wedding Pale Ale wird später abgefüllt. Wir benutzen hier eigentlich ausschließlich Neuglas und das wird dann hier in dieser Flaschenwaschmaschine desinfiziert und gewaschen und dann hier alles von Hand abgefüllt. Die Flaschen werden vorgespannt, ganz quasi vorgespannte Flaschen wird in das Bier abgefüllt.
Die Frau, die das Bier abfüllt, ist die Frau mit der Faust auf dem Foto.
Wir haben angefangen als Bier for Wedding als kleines Projekt von drei Freunden, die sich im Studium kennengelernt haben. Und das war so 2010, da haben wir auf dem Balkon oder auf der Dachterrasse bei Julian oder bei mir gebraut und haben dann eine GbR gegründet und uns dann als sogenannte Gypsy-Brauer bei anderen Brauereien eingemietet und sind jetzt seit circa einem Jahr hier produktiv selber tätig und setzen quasi jetzt unsere Rezepte endlich selber um. Haben Anfang 2014 hier mit den Umbaumaßnahmen dieser Hallen angefangen und seit Mitte 2014 eben, ja, seit knapp einem Jahr brauen wir hier selber dann unser eigenes Bier endlich.
Aber warum sagt ausgerechnet ihr, wir sollten dem Craft-Bier-Hype nicht trauen?
Ich denke halt, dass es wichtig ist, dass die Qualität eines Bieres gut ist und dass es gut schmeckt. Und dann ist es erstmal egal, ob es ein sogenanntes Industrie- oder ein Bier aus einer mittelständischen Brauerei ist oder aus einer kleinen Brauerei. Es sollte schmecken und es sollte fehlerfrei sein. Nicht alles, was Craft oder was Handarbeit ist, ist automatisch gut. Genauso ist es, wenn man ein Schreiner ist. Nicht jeder Schreiner, der noch mit der Hand Möbel baut, macht automatisch deswegen gute Möbel. Wenn ein Schreiner, der zwar mit der Hand und nicht mit einer CAD-Fräse Möbel macht, dann aber am Schluss einen schiefen Tisch hat, ist es auch kein guter Tisch. Also nicht alles, was Craft ist, ist Gold und glänzt.
Wir sollten auch Sebastian Mergel die Gretchenfrage stellen.
Okay, Berliner Bierfabrik. Wie haltet ihr es mit dem Reinheitsgebot?
Wir versuchen, das Reinheitsgebot weitgehend zu ignorieren. Selbstverständlich brauen wir einige Biere nach dem Reinheitsgebot, weil wir nicht nur die modernen Craft-Bier-Stile brauen wollen, sondern eben auch denken, dass es einige fantastische Klassiker in Deutschland gibt, die sogar im Zuge dieser Craft-Bier-Welle ein bisschen vernachlässigt werden. Helles, Pils, Dunkles, das sind super Biere, die manchmal aber ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden oder manche gar nicht mehr wissen, wie so ein richtiges, unfiltriertes, unpasteurisiertes Pils eben schmeckt, das auch mal ein bisschen mehr Bittereinheiten hat oder ein bisschen intensiveres Hopfenaroma. Diese Biere brauen wir natürlich nach dem Reinheitsgebot, aber wenn wir zum Beispiel einen Maple Walnut Stout brauen, dann ist das ein Bier mit selbstgerösteten Walnüssen und Ahornsirup und das ist deshalb nicht weniger rein als ein anderes Bier. Also das Wort rein stört mich auch ein bisschen, weil das ja im Umkehrschluss bedeutet, alles, was nicht nach dem Reinheitsgebot ist, ist unrein. Und wir pasteurisieren hier nicht, wir filtrieren hier nicht, wir haben total naturbelassene Produkte. Wir benutzen kein PVPP, wie es in der großen industriellen Bierproduktion benutzt wird. Das ist ein Polyvinyl, also ein Kunststoff als Filterhilfsmittel. Wir benutzen keine Kieselgur. Also wir haben reine, unfiltrierte Biere. Und außerdem liegt mir dieser Duktus von wegen Deutsch und Reinheit auch ein bisschen fern. Also eigentlich ist unser eigener Geschmack der oberste Taktgeber. Und ich halte persönlich nicht so viel vom Reinheitsgebot. Das ist eine Verbrauchertäuschung und Protektionsinstrument gewesen. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me.
Muss es wirklich sein?
Ja, muss.
Ganz sicher?
Am Oktoberfest führt kein Weg vorbei.
Können wir nicht erst noch woanders hin? Vielleicht bin ich am Ende bereit genug.
Also gut. Also erst noch an München vorbei.
Sigmaringen. Tief im Südwesten, wo die Schwäbische Alb ihr Ende findet und es auf den Bodensee zugeht, wo Schwaben von Hohenzollern dominiert werden, deren Schloss einschüchternd riesig auf einem gigantischen Felsen thront über Städtchen und Donau. Das beruhigende Gegengewicht zur steinernen Dominanz des Hohenzollernfürsten liefert im Stadtbild die Brauerei, die wir hier besuchen. Als stifte sie ihr Logo dem ganzen Städtchen, sehen wir überall fröhlich tanzende, trachttragende Menschen am Fluss unter dem Schloss. Zollerhof, Lust auf unser Bier.
Ich sag mal so, wir sind die einzige Brauerei in unserem Landkreis. Es gab früher in Sigmaringen 7 Brauereien. Inzwischen gibt es nur noch uns. Das sagt vielleicht auch etwas aus über die Entwicklung mittelständischer Brauereien, wobei man da unterscheiden muss zwischen den mittelständischen Brauereien und den Mikro- bzw. Gasthausbrauereien. Gasthausbrauereien schießen jetzt ja gerade auch wieder wie Pilze aus dem Boden, was auch schön ist, was wir auch begrüßen, dass es eine Biervielfalt eben auch gibt in unserem Land und in unserer Gegend. Aber Wir sind weder klein noch groß. Wir sind halt so in der Mitte. Und deswegen haben wir besonders zu kämpfen. Und wir können auch unumwunden sagen, dass wir vor 5 Jahren eine sehr schwierige Zeit hatten. Mein Mann, Gott sei Dank, damals schon die Fühler ausstreckte, strich 3 Jahre zuvor ins Ausland, wo ich sagte, oh Gott, und lass das, und was tust du dir an, und hin und her, und boah, und nach China und nach Russland, und wir können die Sprache nicht und diese Kultur und so. Und er sagte, wir in unserer Größe haben keine andere Wahl. Wenn wir überleben wollen, müssen wir international tätig sein und, ja, und vor allem dabei nicht unsere regionale Wurzeln vergessen. Und das ist natürlich auch ein Spagat, den wir führen.
Ein normaler Spagat für eine mittelständische Brauerei?
Ich bin die 6. Generation in dieser Brauerei. Also es ist die Familie, es ist ein Familienunternehmen. Sie kommt aus meiner Familie. Wir hatten vor 12 Jahren eine sehr schwierige Phase im Betrieb, weil wir ein Familienbetrieb sind. Es gab Gesellschafterunstimmigkeiten und Streitigkeiten. Es war dann nahe dran, dass man die Firma dann liquidiert, weil es keine Einigung mehr gab. Worauf ich dann zu meinem Vater gesagt habe, Papa, das möchte ich nicht. Ich stehe hier und ich möchte den Betrieb gerne übernehmen. Er meinte damals zu mir, überleg dir das wohl. Das ist ein harter Job und als Frau gleich zweimal. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache das. Hatte damals auch schon Kontakt mit meinem jetzigen Ehemann. Er sagte, ich werde dich unterstützen. Ich schaue, dass ich zeitnah zu dir in den Betrieb wechsle. Und dann habe ich den Betrieb übernommen.
Ob sich die Brauereibesitzerin in 6. Generation Claudia 7 an ihren ersten Schluck Bier erinnert?
Der erste Schluck kann ich Ihnen gleich sagen. Da bekamen wir, meine Schwestern und ich, Stammwürze aus dem Sudhaus frisch gegen Husten und Erkältung. Und danach wurden wir ins Bett gepackt. Man muss dazu sagen, Stammwürze, da ist noch nicht der Alkohol drin. Aber das war unsere ersten Berührungspunkte mit Bier. Und ich sag mal so, wir sind 3 Mädchen zu Hause gewesen. Wir sind alles Bierfreunde, haben angefangen vielleicht zu trinken Bier mit 14 oder so, aber mein Vater hat uns immer schon wieder auch mal so Bierproben, wenn er neue Varianten hatte, haben wir zu Hause Bierproben gehabt, die Biere probiert. Also wir sind mit Bier einfach aufgewachsen und trinken es als ein Genussmittel in Maßen. Aber alle 3 gerne. Schmeckt uns.
Ja, schön. Ja, das ist zum Beispiel auch, wissen Sie, wenn Sie die Stammwürze, das heißt ja im Sudhaus, holen Sie ja aus dem Malz, holen Sie ja die Inhaltsstoffe heraus.
Das sind Vitamine und
richtig,
alles, was...
Die Proteine, ist, ja. Richtig. Und genau das nennt man dann die Stammwürze. Die heiß abfüllen in der Thermoskanne. Wenn Sie eine Erkältung haben, trinken Sie das abends, legen Sie sich ins Bett. Wunderbares biologisches Heilmittel, muss man wirklich dazu sagen. Keine Zusätze, in der Regel ist Ihre Grippe weg. Haben Sie jetzt Verschleimungen auf der Lunge, auf den Bronchien, gehen Sie in eine Brauerei, atmen Sie behutsam Gärkohlensäure ein. Diese Gärkohlensäure befreit Sie restlos. Fertig. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow.
Und jetzt das große Trinken. Das ganz große. Das allergrößte. Viel Volk in Lederhose, mit dem Latz vor dem Bauch. Zugleich schützend und hervorhebend. Und im Dirndl die Brüste im Feiertagsarrangement feilbietend. Mexikanerinnen und Japaner, Brasilianer und Chinesinnen, Italienerinnen und Holländer zu Tausenden. Hauptsache Dirndl und Lederhose. Titties and Beer. Ein Akt friedlicher Völkerverständigung? Gelungener Interessensausgleich zwischen Textilindustrie, Brauchtumspflegern und Brauereiimperien?
Und dann in diesen sogenannten Zelten, Ausschweifungshallen, Saufkathedralen auf Zeit, pure Masse von bierbasierter Selbstentfesselung getrieben, zu Zehntausenden, auf Bänken stehend, singend, schreiend, rufend, gröhlend, brüllend. Andere durchpflügen mit Krügen die Menge, balancieren Schweineteile auf riesigen Brettern über die Köpfe der Schüttenden hinweg. Ist das die Kraft der Ekstase? Ist das die Selbstvergewisserung im Rausch? Der Segen der Triebabfuhr?
When you drink a beer, you're feeling good. You know, and when you drink two beer, you're feeling better. And when you're drinking three beer, you're feeling the best way you can. You know what I mean? Four beers, okay, that's maybe just a little bit too much, but okay. Five beer, okay, you're like we are right now. Woo!
Six beer is over the level.
Six beers in like 2 hours.
Yeah. So, when you want a very good impression of Oktoberfest, then look there.
This is when you drink six beer, you are drunk and kiss other people.
Arme, elende Kreatur, so phlegmatisch wie verbissen einen Geschlechtsakt zu vollstrecken versuchend an der Containerwand hinter dem Pissoir.
Bier macht glücklich. Also, das wäre so meine Aussage. Bier macht glücklich, Bier macht Spaß, Bier verbindet Menschen.
Der Herdentrieb. Der Mensch ist ein Herdentrieb. Und wenn alle Bier trinken und wir trinken Bier mit, ist halt.
Das ist der Gruppenzwang.
Man verändert sein Verhalten und wird halt lustig.
Erklärt sie mir auch was. Wie sollen sie so lange baden? Ja, weil sie zu faul sind, sich zum Rasieren.
Ja, wenn wir Bier trinken, dann wird man besoffen. Also, wenn Wasser, also gesund und viel trinken ist gesund. Ja. Gut.
Danke.
Bitte.
Etwas Gelbes ist. Was sagt man? Das ist die gleiche Konsistenz wie ein.
Nein.
Ich komme aus Dänemark, Entschuldige.
Na ja.
Ja, in Dänemark sagen wir, das ist das gleiche wie Piss. Gleiche Farbe, aber super gut. Super toll. Ja, es schmeckt besser, ja. Ein bisschen besser.
Danke.
Ja, danke.
Ob jetzt wird es kaputt. Mit dem Bier magst du alles gut, was du Hund verkehrt machst. Das musst du mal merken. Das ist so. Wenn du keine Lust mehr hast, zum Arbeiten oder sonst was, und du Hund nicht mehr magst, dann saufst du mal zehn halbe Bier, dann kannst du wieder besser. So ist es.
Engel, das Elend hat ein Ende. Jetzt tut das, was Sie am besten können. Geht wieder Alkohol.
Schön, diese Stille.
Zum Ende unserer Reise treffen wir Stefan Zehntner von der Brauerei Zehntner in Mönchsambach. Mönchsambach hat 96 Einwohner und wird von der B22 auf dem Weg von Bamberg nach Würzburg durchschnitten. Zwischen zwei Kurven liegt seit über 200 Jahren die Brauerei.
Ein Paradies für den Bierfreund.
Ein Garten Eden für die Bierfreundin.
In Amerika wäre unser Bier Kraftbier. Aber ich definiere Kraftbier eben über diese speziellen Noten, die da mit drin sind. Eben spezielle Hefen, spezielle Hopfen, spezielle andere Zutaten. Darüber definiere ich Kraftbier. Und Kraftbier, finde ich, hat auch viel bewegt auf dem Biermarkt und hat auch für ein besseres Statement des Biers beigetragen. Wobei wir in Franken ja eine komplett andere Schiene haben. Wir haben so und so lauter individuelle Biere, alle nach dem Reinheitsgebot gebraut und alle schmecken anders. Und von daher wären wir natürlich Craft-Bierbrauereien, aber nennen uns halt nicht so. Also ich habe keine Ambitionen, selbst Craft-Bier, also so richtiges Craft-Bier zu brauen. Wobei jetzt ein ehemaliger Lehrling, der braut jetzt in Paris und den besuchen wir jetzt und im September kommt er und dann hat er mich letztens angemeldet und hat gesagt, Stefan, es wäre Zeit, mal ein IPA in unserer Brauerei oder in eurer Brauerei zu machen. Ich hätte Zeit am 12. September. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann doch mal einen Schnellschuss. Aber ja. So, als Marke das zu etablieren, habe ich nicht vor. Das können andere besser. Mich besuchen auch öfter mal Amerikaner oder Italiener und die meisten sagen, IPA, ich kann es nicht mehr trinken, diese viele Hopfen, überall fast das Gleiche, also diese blumigen Hopfensorten und dann sagen sie, sie sind froh, wenn sie wieder ein normal gelagertes Bier haben, kein Ale, was nur 7 Tage gebraut ist.
Wollen wir mal reinschauen?
Ja, wir laufen mal durch den Lagerkeller.
Gerne.
Und das ist der Lagerkeller. Hier steht meine Lebensversicherung, da lagert immer der Bock. Und der war immer, vor 5 Jahren war er nach 3 Tagen ausverkauft. Dann habe ich gedacht, ich muss da jetzt was machen, weil die lünden mich sonst, wenn halt schon die guten Kunden keinen Bock mehr kriegen. Und dann habe ich noch 2 Tanks gekauft, dass ich jetzt immer ordentlich Bockbier brauen kann. Ja, die Entscheidung, alles unfiltriert zu machen, die fiel während der Meisterschule. Mhm. Also wie ich auf der Meisterschule war, dann musste man eine Arbeit über Filtration schreiben. Und dann musste man schon lernen, was die Filtration alles für Vorteile hat. Und alles waren Nachteile fürs Bier. Also es hält länger, aber es schmeckt schlechter. Man holt den Hopfen raus, man holt die Hefen raus, alles wird schlechter. Dann habe ich die Schulaufgabe abgegeben, habe einen 6er gekriegt und habe hingeschrieben, ich filtriere nicht mehr. Es war so ein kleiner Protest. Aber es hat trotzdem noch für eine gute Zensur insgesamt gereicht. Up in Harlem on a Saturday night, when the highbrows get together, it's just too tight. We all gather at the Harlem Strut.
Und jetzt?
Ja, hat noch jemand Fragen, Anmerkungen, Kritik?
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir hier sowas wie legale Drogendealer eigentlich sind. Alkohol ist in meinen Augen die schlimmste Volksdroge, die es überhaupt gibt, verursacht einen unglaublich immensen, hohen volkswirtschaftlichen Schaden, verursacht unglaublich viel Leid. Sprechen Sie mal mit einem Streifenpolizisten, die werden fast immer nur gerufen, wenn Alkohol im Spiel ist. Verkehrsunfälle geschehen in der Regel nur, weil jemand meint nach einem Bier, ich kann doch noch fahren. Ich wäre unglaublich für die Einführung einer 0-Promille-Grenze, ich wäre für das Verbot von Werbung für Alkohol aus dem öffentlichen Raum. Uns fehlt einfach der Umgang mit Rauschmitteln.
Durfte man diese bierverherrlichende Sendung eigentlich auch unter 16 hören?
Ich würde Bier niemals als Droge bezeichnen. Droge hat für die Allgemeinheit einen negativen Beigeschmack. Droge ist ja nichts anderes als, daher kommt das Wort Drogerie. Droge ist eine aus der Natur kommender Wirkstoff. Früher hat man das aus irgendwelchen Rinden genommen. So, das sind Drogen. Drogen im ganz normalen fachlichen Begriff. Der Druide. Ja? Die Brauer sind die direkten Nachfahren der Druiden. So, wenn Sie den Zaubertrank von Asterix nehmen, dann haben Sie den direkten Zusammenschluss.
Für mich ist es definitiv eine Droge. Also ich schätze die entspannende Wirkung von Bier und ich weiß, wenn man jung ist, dass man mit Bier, auch wenn es einem nicht schmeckt, es schaffen kann, ein bisschen lockerer zu werden und vielleicht mal ein Mädchen anzusprechen.
Ich sag mal, gerade in Franken und Bayern hat Bier einfach einen ganz anderen Stellenwert als in anderen Teilen der Welt. Und man muss da verantwortungsvoll damit umgehen und sich bewusst machen, dass es ein Rauschmittel auch ist. Aber in dieser Konsumform, wie ich sie kenne, sozusagen, so handelt es, würde ich sagen, ist es eher ein Lebensmittel. Ja?
Wissen Sie, die meisten trinken nur eine Maß und das war's und haben trotzdem ein tolles Fest gehabt.
Ja, und da trinkst du 2 Maß. Aber, ja. Aber Sie kommen ja irgendwann an den Punkt, wissen Sie, Sie können keine 10 Maß trinken. Das geht nicht. Das packt der Körper gar nicht, das nimmt der gar nicht auf. Aber Sie können 2 Flaschen Wodka trinken. Ja, das geht.
Probieren geht über Studieren. Also man kann nur aus eigener Erfahrung heraus etwas beurteilen. Alles andere ist eine erkleckliche Hybris. Ich kann ja auch niemandem erklären, was ein Orgasmus ist. Also ich kann beschreiben, da passiert das und das und das, aber ohne die Erfahrung ist das bedeutungslos. Genauso ist es bedeutungslos, Bier zu beschreiben, wenn man es nicht kennt.
Aber unterm Strich denke ich, sind wir da auf einem guten Weg und die Bierwelt wird in 5 und 10 Jahren sicherlich eine andere sein, als heute ist und ich glaube eine bessere.
Na, das hat er jetzt aber schön gesagt.
Deutsche Reinheit, deutscher Durst. Ein Bierblues-Feature von Peter Schanz. Mit Anne Müller, Markus John und Sebastian Rudolph. Technische Realisation: Tobias Falke, Nicole Graul und Sebastian Ruhm. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur und dem Bayerischen Rundfunk 2016.